Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christine Watti, guten Tag. Es wird nur sehr wenige Menschen geben, die wirft man ihnen den Begriff Documenta 15 vor, sich nicht sofort in einer Assoziationskette wiederfinden, die wenig mit dem eigentlich wichtigen der weltgrößten Kunstausstellung zu tun hat, nämlich mit der Kunst. Es geht eher wahrscheinlich in vielen Köpfen immer noch darum.
Ich will offen sein. Ich war mir in den vergangenen Wochen nicht sicher, ob ich heute bei Ihnen sein würde.
Ein 9x12 Meter großes Stoffbild hängt unweit des Eingangs des Fridatianums und zeigt unmissverständliche Motive.
Es geht um klare antisemitische Bilder, volksverhetzende Bilder.
Sie sind Ruhan Rupa Mitglied, oder? Und möchten doch was sagen?
Hi, I'm Adi Darmawan on behalf of Ruhan Rupa.
Das offensichtlich gerade in sogenannten aufgeklärten Kontexten und Kreisen die Relevanz des Themas Antisemitismus in ihrer Breite und ihrer Tiefe keinerlei Resonanz zeigt.
Ich denke, das sollte in den Gremien besprochen werden. Ich bin überzeugt davon, dass wir gut aufgestellt sind und ich auch meine Aufgabe verantwortungsvoll wahrnehme.
So, we are here.
We are here. Wir sind da, sagt Ruhan Rupa. Und wer schon die Hälfte vergessen hat und wem die kurzen Eindrücke dieser Debatte nicht ganz erklärlich waren, ich helfe nach. Es gab ein wochenlanges Raunen vor der Eröffnung der Documenta 15 mit der Sorge, um es so zu formulieren, dass sich von hier aus Antisemitismus verbreiten könnte. Ziel des Misstrauens, das indonesische Kollektiv Ruhan Rupa und die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler. Dann folgte die, sagen wir mal, zurückhaltende und von Zweifeln getragene Eröffnung des Bundespräsidenten und schließlich der Fall. Ein großes Banner des indonesischen Kollektivs Taring Padi, 20 Jahre alt und unter anderem mit eindeutig antisemitischer Bildsprache versehen. Das Banner ist weg, eine Aufarbeitung wurde in einem Podiumsgespräch versucht und in dieser Woche auch im Ausschuss für Kultur und Medien des Bundestages gestartet. Überall geht es dabei um die Abläufe und die Frage, ob zum Beispiel Expertenteams vorab bestellt hätten werden müssen, aber auch immer wieder um die Kunstfreiheit, auf die sich ganz allgemein bezogen werden darf in Deutschland. Immerhin ist sie ein Grundrecht, aber auch von Seiten der Documenta speziell, denn auch hier sind die Kuratoren eigentlich frei in der Gestaltung ihrer Ausstellung. Ist das also alles von der Kunstfreiheit gedeckt? Kommen wir mit diesem Verständnis noch weiter, auch in Ausstellungen, Kunstereignissen, die sich sehr politisch äußern und auch darstellen? Darüber spreche ich bzw. streiten sich möglicherweise die Chefredakteurin des Monopolmagazins Elke Buhr und der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich. Hallo Frau Buhr und hallo Herr Ulrich.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie beide da sind. Die Kunst ist frei und findet ihre Grenzen bisher im Grundgesetz. Nach dieser Documenta-Debatte, wobei man noch gar nicht nachsagen kann, vielleicht noch während, kann dieses Verständnis der Kunstfreiheit so bleiben, auch wenn die Kunst so eindeutig politisch ist und vielleicht auch immer politischer wird. Wolfgang Ulrich?
Ja, Sie haben ja gerade schon eingespielt, einen kleinen Ausschnitt aus der Rede des Bundespräsidenten bei der Eröffnung der Documenta. Und es gab in dieser Rede eine Passage, da fand ich eine interessante Differenzierung drin. Und der würde ich mich eigentlich auch anschließen. Steinmeier meinte darin, dass wer sich für politische Botschaften der Kunst bedient, also wer Kunstaktivismus betreibt, sich, und da zitiere ich jetzt wörtlich, nicht nur der ästhetischen, sondern auch der politischen Debatte und Kritik stellen müsse. Und da gäbe es dann eben auch Grenzen. Also ich interpretiere diese Aussage so, als würde der Bundespräsident hier vorschlagen, dass man eben aktivistische Kunstformen nicht nur mit Blick auf die Kunstfreiheit, das auch, sondern genauso mit Blick auf die Meinungsfreiheit zu beurteilen habe, also letztlich komplexer, vielseitiger beurteilen müsse. Immerhin sind es ja auch Formen von Kunst, die nicht nur Kunst sein wollen, sondern genauso wie zum Beispiel eine NGO nach direkter politischer Wirksamkeit streben. Das liefe allerdings dann hinaus, wenn man diesen Gedanken aufnimmt, des Bundespräsidenten, dass aktivistische Kunstformen letztlich auch nach strengeren Kriterien beurteilt würden als nicht aktivistische Kunst, weil eben der Schutz der Meinungsfreiheit verfassungsrechtlich nicht ganz so streng gesehen wird wie der Schutz der Kunstfreiheit, weil ganz knapp die Unterscheidung, also Kunstfreiheit erreicht eben da die Grenzen, wo andere verfassungsmäßig garantierte Grundrechte betroffen sind, also Freiheitspersönlichkeitsrechte, die Menschenwürde, während die Meinungsfreiheit schon da ihre Schranken erreicht, wo sie mit allgemeinen Gesetzen kollidiert, also wenn es zum Beispiel um sowas geht wie Verleumdung oder üble Nachrede.
Jetzt haben Sie schon den ganzen Themenkomplex quasi einmal aufgeblättert, aber erstmal unbedingt die Erwähnung von Elke Buhr, denn ist das alles, was Herr Ulrich hier aufgezählt hat, nicht sowieso eben schon von der Kunstfreiheit gedeckt? Oder muss man tatsächlich jetzt eine Unterscheidung machen zwischen aktivistischer, politischer Kunst und, ich weiß gar nicht, was wäre das andere dann, anderer Kunst?
Ich glaube, dass so eine Unterscheidung nicht wirklich praktikabel ist. Also ich finde, das ist natürlich eine interessante Beobachtung, dass eine Beobachtung, die ich auch teile, dass es immer mehr Kunst gibt, die von Aktivismus kaum zu unterscheiden ist oder die sich aktivistischer Methoden bedient. Aber das Problem in der Kunst ist ja sowieso, sie wird nicht durch das definiert, was sie ist. Also das wissen wir seit Duchamp, seitdem der dieses Klo ausgestellt hat. Kunst ist nicht das, also Kunst wird nicht durch das definiert, was sie ist, sondern durch das definiert, in welchem Kontext sie ausgestellt wird. Also das heißt, immer wenn wir etwas sagen, das ist Kunst und wir befinden uns ja auf einer Kunstausstellung, dann ist das Kunst. Das heißt, es gibt kein Kriterium, wo wir sagen können, aber hier ist es jetzt Aktivismus und hier ist es nicht mehr Kunst und so weiter. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch gar nicht nötig, weil diese Schranken der Kunstfreiheit in der Verletzung von Menschenwürde und von Persönlichkeitsrecht, das reicht eigentlich völlig aus, um Überschreitungen dann auch zu ahnden oder beziehungsweise dazu sagen, das wollen wir nicht. Und alles andere ist sowieso immer Objekt einer offenen Debatte. Das sieht man ja jetzt auch. Also es gibt ja nicht nur die juristische Frage, darf die Kunst das? Wie diskutieren wir das? Wie kommentieren wir das? Wollen wir das? So finden wir das gut? Und das ist ja ein viel breiteres Feld.
Bitte schön, Herr Ulrich, ich höre Sie schon.
Ich sehe so ein bisschen so eine Komplikation darin, dass wenn man sich auf Kunstfreiheit beruft, in einem Fall, wo vielleicht nicht so eindeutig klar ist, dass es sich um Kunst handelt, auch ein Urteil, das in diesem Namen gesprochen wird, dann vielleicht gar nicht die Autorität besitzt. Also das Gericht muss ja im Zweifelsfall immer erst klären, handelt es sich um Kunst oder nicht. Die Gerichte haben meist einen relativ weiten und offenen Kunstbegriff und sind da so relativ großzügig, diesen Status anzuerkennen. Aber in der Konsequenz würden dann viele sagen, da ist jetzt jemand nur freigesprochen worden wegen des Rechts auf Kunstfreiheit. Während wenn das Ganze vielleicht unter dem Namen der Meinungsfreiheit verhandelt wird, dann hat auch vielleicht ein solches Urteil sehr viel mehr Autorität oder eher anerkannt auch von einer breiteren Öffentlichkeit. Also ich glaube, man würde manchen auch noch mal Streitfall etwas entspannen können, wenn man das ja auch nicht gerade schwache Recht der Meinungsfreiheit lieber in Anspruch nimmt, bei solchen Dingen, die so klar aktivistisch sind, wo es auch klar ist, also jemand möchte ein politisches Ziel erreichen und nicht nur jetzt zum Beispiel Mächtigen den Spiegel vorhalten oder zur Kritik animieren oder so. Das sind ja doch nochmal grobe Unterschiede. Man könnte einfach auch sagen, als das Grundgesetz entstand, gab es solche Formen wie Kunstaktivismus noch gar nicht. Da gab es natürlich politische Kunst, kritische Kunst, die wollte man auch ausdrücklich möglichst gut schützen, gerade nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus. Aber ich glaube nicht, dass es im Geist des Grundgesetzes und des Artikels 5.3 war, jetzt eine Art von Kunst zu schützen, die ganz klar darauf ausgerichtet ist, jetzt wirklich politische Meinungsbildung in einem sehr starken Sinn zu betreiben, also das Publikum zu animieren, gewisse Aktionen mitzumachen, zu Bekenntnissen aufzufordern und so. Also ich glaube, da ist schon noch, haben sich Entwicklungen ergeben, auch gut verständlich ergeben, die vielleicht aber nicht mehr unbedingt von der ursprünglichen Unterscheidung zwischen Kunst und Meinungsfreiheit im Grundgesetz gedeckt sind.
Kann man wirklich politische Kunst so eindeutig interpretieren, um sie hinterher, wie Wolfgang Ulrich vorschlägt, vor Gericht unter der Überschrift Meinungsfreiheit zu verhandeln?
Ich glaube, das ist sehr schwierig. Was ich mir dabei immer vorstelle, ist zum Beispiel, wie würden wir mit den Aktionen von Christoph Schlingensief umgegangen sein, der ja eine Partei gegründet hat, der mit Arbeitslosen den Wolfgangsee überschwemmen wollte, um Helmut Kohl bei seinem Urlaub zu stören. Und ich sehe gar keinen Anlass, das dann nicht als Kunst zu sehen zum Beispiel, sondern das sozusagen als Meinungsfreiheit zu deklarieren. Also ich verstehe nicht so richtig, was der Vorteil ist. Also Herr Ulrich sagt ja, das würde das vielleicht sogar teilweise das Argument stärken oder so. Aber ich glaube, wir brauchen das gar nicht. Ich glaube, wichtig wäre wirklich in dem Kontext der Dokumenta, dass man nochmal unterscheidet, welche, also es ist ja der Dokument, also da wird ja so viel immer zusammen diskutiert oder wurde wirklich so viel zusammengeworfen. Und da finde ich das wirklich gut, okay, was ist die juristische Seite, was ist etwas, was wir darüber hinaus diskursiv nicht gut finden, was ist etwas, was wir kritisieren, was ist eine Karikatur, die auch so sein kann, obwohl man das nicht mag. Also ich glaube, das ist, glaube ich, eher das Schwierige. Und das ist auch gar nicht unbedingt juristisch dann zu klären, sondern vielleicht wirklich eher im Diskurs.
Da stimme ich zu. Wir haben ja jetzt in diesem konkreten Fall auch nicht mal ein juristisches Problem. Es hat Taryn Pardi hat jetzt noch nicht geklagt, dass sie ihr Ding da unbedingt zeigen wollen und so. Also wir haben ja tatsächlich erstmal nur auf einer vorjuristischen Ebene hier einen Diskurs. Und da finde ich es aber ja gerade auch durchaus ein Gewinn, wenn man sagen, mehrere Dimensionen in den Blick nimmt. Deshalb fand ich, glaube anders als Sie ja die Rede von Steinmeier, zumindest an dieser einen von mir zitierten Stelle, ganz schön, eben zu sagen, da gibt es ästhetische Kriterien, nach denen wir zum Beispiel politischen Aktivismus zu beurteilen haben, aber eben auch noch die politische Dimension. Und das entspricht ja eigentlich auch gerade dem Programm von Ruan Grupa. Also kann schon auf der Startseite der Website der Dokumente nachlesen, dass es ihnen wichtig war, hier Kollektive und Akteure einzuladen, die ausdrücklich nicht nur Künstler sind, sondern die eben auch anderen Ansprüchen verpflichtet sind, also ökologischen, sozialen, humanitären Ansprüchen verpflichtet sind. Und natürlich wollen sie auch, dass wir die ausgestellten, präsentierten Positionen danach beurteilen. Jetzt nicht nur sagen, oh, das ist ja langweilig, weil es keinen neuen Ismus hervorbringt oder nicht irgendwie die Kunstgeschichte fortschreibt, sondern vielleicht anerkennen, dass hier ganz andere Formen von sozialem Zusammenhalt ausprobiert werden oder andere ökologische Standards reflektiert werden. Und so gerade diese Komplexität, die ja viele Formen heutiger Kunst haben. Ich glaube, dieser Komplexität wird man eben dann auch besser gerecht, wenn man das nicht alles nur immer unter dieser Kategorie der Kunstfreiheit subsumiert, wenn es denn dann juristisch wird, sondern da dann auch so ein breiteres Spektrum an Kategorien zur Verfügung hat.
Aber ich glaube, interessant, also für mich persönlich sozusagen noch interessanter als jetzt die Frage dieser juristischen Einsortierung, ist ja der grundlegende Wandel, der dahinter steckt, nämlich die Frage nach der Autonomie des Kunstwerkes, was ja in unserer Kunstgeschichte, in der westlichen Kunstgeschichte ja fast so ein Fetisch ist. Und was sich ja auch letztlich im Grundgesetz ausdrückt, in der Freiheit der Kunst, die eben über der Meinungsfreiheit steht, also diese Autonomie-Gedanke und auf der anderen Seite jetzt diese Kunst, die wir da auf der Documenta sehen, der das eigentlich egal ist, wo es ja eigentlich nur, was heißt nur, wo es vor allen Dingen darum geht, kreative Techniken der Kunst zu nutzen, um für Communities etwas zu tun. Also und das Interessante dabei ist, dass das ja im westlichen Kunstsystem hat es das ja auch immer wieder gegeben. Also seit den historischen Avantgarden wurde versucht, diese Trennung von Kunst und Leben wieder aufzuheben. Das hat nie so richtig geklappt, weil am Ende doch immer alles im Museum gelandet ist. Aber diese Geschichte von dieser Isolation des Werkes, die ist ja wiederum in den Kontexten, aus denen Ruan Grupa kommen, ja gar nicht historisch da. Und das ist halt das Interessante, finde ich, dass man da jetzt sehen kann, wie das aussehen würde. Also dass das Werk, was praktisch diesen Fetisch der Autonomie überwindet und dem das egal ist und das halt auch bewusst etwas nützen möchte und etwas verändern möchte.
Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht, Frau Buhr. Würde allerdings dann auch nochmal sagen, dass natürlich auch dieses Grundrecht der Kunstfreiheit ein Stück weit aus diesem Projekt autonomer Kunst heraus entstanden ist. Und deshalb man auch nochmal Kunstwerke absetzen wollte von irgendwelchen anderen Formen von Meinungsäußerungen und vielleicht auch hier so einen zum Teil sehr idealistischen Werkbegriff im Sinn hatte, als man das einführte im Grundgesetz, so die Vorstellung, Kunst ist was über der Zeit steht, was allgemeingültig ist, was eben herausgehoben ist, einen Sonderstatus besitzt. Und bis heute wird das ja manchmal dann auch nochmal übertrieben interpretiert, gerne oder auch missverstanden, dieses Grundrecht auf Kunstfreiheit, nämlich in dem Sinne, als hätten Künstler oder Künstlerinnen und Künstler mehr Rechte als andere Menschen, als seien sie besser geschützt quasi, weil sie Genies sind, genießen genießen sie Immunität durch das Grundgesetz. So war es natürlich nicht gemeint. Sagen nur Werke können diesen Schutz genießen, aber nicht Personen. Aber es wird sehr gerne bis heute von gewissen Kreisen so interpretiert. Und auch insofern ist es vielleicht ganz hilfreich für die gesamte große Debatte, dass man hier einfach eine klare Grenze macht zwischen Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit, um einfach auch das Bewusstsein zu schärfen für diese anderen Formen von Kunst, von Werken, wie wir sie eben jetzt auf der Documenta diesmal überwiegend gezeigt bekommen. Ich könnte es sogar noch mal so ein bisschen polemisch zuspitzen und sagen, wenn wir alles, was jetzt gerade bei dieser Documenta gezeigt wird, unter Kunstfreiheit laufen lassen, dann sind wir auch ein bisschen wieder kolonialistisch, weil wir einen sehr westlichen, mitteleuropäischen Begriff jetzt auf Artefakte anwenden, die aus ganz anderen Kontexten kommen und damit vielleicht auch den Blick verengen und so tun, als seien das eben jetzt doch wieder nur so Art Readymades und jetzt werden halt irgendwelche sozialen Praktiken als Kunst betrachtet. Und ich glaube, damit würde man ja grundsätzlich verfehlen, was eigentlich der Ansatz und eigentlich der sehr wichtige Ansatz dieser Documenta ist.
Zu dem Ansatz gehört ja zum Beispiel auch, dass ihm total egal ist, wie die westliche Kunstgeschichte darauf blickt. Also das fand ich ja das Erfrischende. Also die zum Beispiel, die beziehen sich ja auch, die zitieren ja nichts, die beziehen sich auf nichts und der Einzige, der sich auf irgendwas bezieht, ist Richard Bell, der Aborigine-Künstler, der in seinem wunderbaren Werk, das heißt Western Art, und das ist so ein Pissoir, wo so Luftballons dran sind, nach dem Motto, westliche Kunst ist ein lächerlicher Kindergeburtstag mit einem Klon, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das ist ja eigentlich auch das, was ich sehr schön fand an dieser Documenta.
Ja, also da stimme ich Ihnen auch wieder zu und würde allerdings eben nochmal drauf Wert legen, auf diese Unterscheidung, dass man eben sagt, ja, Kunstfreiheit ist eigentlich eine sehr westliche Kategorie, noch nicht mal in allen Verfassungen und der westlicher Demokratien wird das überhaupt als eigenes Grundrecht aufgeführt, läuft meist unter Meinungsfreiheit. Und Meinungsfreiheit hingegen ist ein international klare Kategorie, also als Grundlage eigentlich jeder demokratischen Verfassung. Also ich glaube, darauf berufen sich und das verstehen und das schätzen Menschen, egal wo sie herkommen, aus welchem Teil der Welt. Aber ich glaube, mit dieser sehr westlichen und vielleicht sogar zum Teil sehr deutschen Kategorie der Kunstfreiheit können, glaube ich, viele aus anderen Teilen der Welt erstmal auch gar nicht so viel anfangen. Und es geht hier letztlich, glaube ich, auch zum Teil um einen relativ akademischen Streit, der aber vielleicht doch im Weiteren den Sinn haben kann, uns so ein bisschen zu sensibilisieren, auch nochmal für verschiedene Kunstbegriffe und ganz verschiedene Konzepte von Kunst. Und deshalb, glaube ich, war es mir jetzt auch so wichtig, hier ein bisschen Vorsicht anzumahnen, dass wir zu schnell und zu pauschal mit unserem doch sehr westlichen Begriff von Meinungsfreiheit von Kunstfreiheit immer gleich kommen.
Wobei, ich finde ja, den Begriff der Kunstfreiheit gelegentlich mal wieder aus der Tasche zu holen im Kontext dieser Documenta-Debatte finde ich schon auch sowieso wichtig, weil unter anderem zum Beispiel die Tatsache, also zu kritisieren, wen die da eingeladen haben. Also es war ja eine der großen Debatten, sind da zumindest in den Primärkollektiven, seien keine jüdischen, israelischen Künstler, und das wurde dann angekreidet als antisemitisch. Die Frage ist, kann nicht ein Kurator erstmal einladen, wen er möchte, und das andere ist dann wirklich sozusagen so eine Art, also dann kann man darüber diskutieren, ob man das gut findet oder nicht und ob man, also es wird ja immer diskutiert, dann irgendjemand sagt, es waren auch keine Ukrainer da und keine Ahnung, aber da würde ich schon denken, okay, erstmal ist es doch die Freiheit der Kuratoren einzuladen, wen sie da möchten. Und dann kann man das immer noch bewerten. Aber also ich finde, da an solchen Stellen wäre das dann auch wichtig, noch mal dran zu erinnern, was ist jetzt eigentlich da die künstlerische Freiheit auch der Kuratoren.
Also ich stimme Ihnen völlig zu, dass das natürlich das uneingeschränkte Recht der Verantwortlichen sein soll, wen sie einladen. Ich glaube auch nicht, dass das je einklagbar wäre, dass jemand sagen könnte, er oder sie wurde jetzt hier ausgeschlossen von dieser Documenta und da hätte eine Kuratorin, ein Kurator irgendwie ihre Grenzen überschritten damit. Also insofern brauchen wir hier, glaube ich, sogar gar keine juristischen Kategorien an der Stelle. Da müssten schon ganz andere Dinge passieren, dass jetzt hier jemand, der kuratorisch verantwortlich ist, vor Gericht gezogen werden könnte.
Nur vor das Gericht der sozialen Medien.
Ja, da haben Sie recht.
In einem Interview sagen Sie, Wolfgang Ulrich, dass auch diese Unterscheidung in Kunst und Meinungsfreiheit deshalb wichtiger sei, weil die Kunst auch immer politischer wird. Sind Sie sich da beide einig oder ist es nur eine andere Art der, weiß ich nicht, Plakativität von politischen Aussagen in der Kunst, die wir vielleicht nicht mehr so lange interpretieren müssen?
Also ich würde sagen, politische Kunst gab es natürlich jetzt gerade hier in der westlichen Tradition, zumindest in der gesamten Moderne, sehr virulent und sehr vielfältig. Das ist überhaupt nichts Neues. Ich würde aber sie trotzdem unterscheiden wollen von einigen Strömungen aktivistischer Kunst, wie wir sie vielleicht im letzten Jahrzehnt vermehrt haben. Also politische Kunst wollte eigentlich immer ihr Publikum, würde ich sagen, eher in Zweifel stürzen, zu Selbstkritik anregen. Sie hat auch immer eine gewisse Distanz vorausgesetzt. Das würde ich gerade selbst auch noch für jemanden wie Christoph Schlingensief in Anspruch nehmen. Bei so Aktionen wie Ausländer raus ging es ihm nicht darum, jetzt hier eine Community von Aktivistinnen und Aktivisten zu schaffen, die dann gemeinsam was gegen bessere Ausländerrechte tun, sondern da ging es ihm eigentlich eher darum, den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern erstmal so sie zu verunsichern und zum Nachdenken zu bringen, wo sie eigentlich im Zweifel selber stehen und auf welcher politischen Seite. Und aktivistische Kunst will eben viel, sondern setzt viel stärker von vornherein auf Identifikation, sondern nicht auf Reflexion oder auf eine gewisse Distanz auch erstmal. Das wäre halt für mich so der grundsätzliche Unterschied. Und das ist in dem Sinn schon ein neues Format, hat auch sicher viel mit den sozialen Medien zu tun, wo sich diese Gruppen oft organisieren, wo man sagen auch einübt, nicht einfach nur was passiv zu rezipieren oder über etwas zu reflektieren, sondern immer auch schon mitzumachen. Und insofern, ja, finde ich das auch eine große Herausforderung jetzt für alle, die so mehr von der Kunsttheorie, Kunstkritik herkommen, zu schauen, wie weit wir da auch halt auch neue Begriffe und neue Standards brauchen, um diese aktivistisch-politische Kunst zu unterscheiden von einer herkömmlichen politischen Kunst.
Ja, wenn man das immer so gut unterscheiden könnte. Es ist ja, für mich ist das aber auch so ein bisschen eingebettet in die Tatsache, dass Kunst ja auch nicht nur im Politikbereich, sondern auch in Richtung Wissenschaft zum Beispiel entgrenzt ist, also teilweise kaum unterscheidbar ist. Und auch in Richtung Pädagogik oder also Kunst greift mittlerweile ja auf alle möglichen Gesellschaftssparten aus und bedient sich dieser Taktiken und ist wirklich an vielen Stellen nicht mehr davon unterscheidbar. Und dann fragt man sich auch, warum hängen wir eigentlich so daran, dass wir die ganze Zeit immer Unterscheidungen treffen wollen? Das ist wiederum vielleicht auch so ein Erbe, das ist so ein akademisches Erbe, das haben wir halt gelernt. Wir müssen halt immer reflektieren und unterscheiden und dann stehen wir vor einer Generation, die da überhaupt kein Interesse dran hat, sondern die da einfach irgendwas erreichen will, vor allen Dingen. Und das ist auch manchmal schmerzhaft, also dass man auch manchmal sich Christoph Schlingensief zurückwünscht, also jedenfalls ich. Und weil man denkt, das war doch alles viel komplexer und reflektierter und so, aber ich glaube, das hilft einem nichts. Und ich frage mich auch, was ich habe immer noch nicht verstanden, Herr Ulrich, was ist denn eigentlich damit gewonnen, wenn wir dann den Stempel haben, das sind jetzt die Aktivisten und das sind keine?
Also ich würde mich unwohl fühlen in einer Welt, wo jede rechte aktivistische Gruppe sich auf Kunstfreiheit berufen kann und übelste Aktionen starten kann und dann man sagen muss, ach, ist eben Kunstfreiheit, alles davon gedeckt, müssen wir jetzt ertragen, dass hier gewisse Leute vielleicht psychische oder physische Schäden davontragen, weil hier irgendwelche an sich Grenzen überschritten wurden. Also da, spätestens an solchen Stellen, ist es doch wirklich sehr wertvoll, dass wir diesen Unterschied haben und dass dann eben Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit doch nicht ganz dasselbe meint und Meinungsfreiheit nicht ganz so weit geht wie Kunstfreiheit.
An dieser Stelle der Streitkultur ist es so, dass beide Diskutanten, Diskutantinnen noch mal kurz sich darauf einlassen auf folgende Frage. Haben Sie denn von dem jeweils anderen was mitgenommen? Ich meine, können Sie daraus was ziehen für das, was Sie vielleicht im Gespräch jetzt neu in Ihren Gedankenkosmos aufnehmen?
Was ich auf jeden Fall daraus ziehe, ist diese Aufgabe, diesen Boom der aktivistischen Kunst besser zu durchdenken und daraus Schlüsse zu ziehen für unseren Kunstbegriff. Das auf jeden Fall.
Und Wolfgang Ulrich?
Ja, ich schätze es immer sehr, wenn Sie, Frau Buhr, so anschaulich jetzt gerade über die Documenta reden und so genau fassen können, was jetzt hier sich unterscheidet von dem, was gezeigt wird, von uns viel bekannteren Formen von Kunst und damit einfach auch uns die Möglichkeit geben, sorgen, mit den richtigen Begriffen und dem richtigen Blick die Dinge da anzuschauen.
Das ist ein versöhnliches Ende in der Streitkultur hier im Deutschlandfunk. Ich bedanke mich bei Elke Buhr und bei Wolfgang Ulrich fürs bisschen Streiten und vor allem viel miteinander austauschen. Mein Name ist Christine Watti und ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.